Die Frösche waren schon vor dem Krieg in Formaldehyd konserviert worden. Und was ihre Organe an unterscheidenden Farben gehabt haben mochten, war längst ausgelaugt. Im übelriechenden Chemiesaal der Schule gab es jeweils ein Präparat für 6 Schüler. Um jeden Teller, auf dem ein kleiner Froschkadaver lag, hatte sich ein Kreis von Jungen gebildet. Der Tisch war von den Radiergummikrümmeln der eifrig zeichnenden Schüler übersät. Weil Heizkohle immer noch Mangelware war, war es kalt im Klassenzimmer. Einige der Jungen trugen Handschuhe mit abgeschnittenen Fingerspitzen. Hannibal sah sich den Frosch auf dem Teller nur kurz an und kehrte an sein Pult zurück, um sich an die Arbeit zu machen. Er unternahm 2 solcher Ausflüge. Als typischem Lehrer war Professor Bienvie grundsätzlich jeder Schüler suspekt, der es vorzog, in der Klasse hinten zu sitzen. Er näherte sich Hannibal von der Seite und sah seinen Verdacht bestätigt, als er feststellte, dass der Junge statt eines Frosches ein Gesicht zeichnete. »Hannibal Lecter, warum zeichnest du nicht das Präparat?«
»Ich bin schon fertig, Herr Professor.«
Hannibal hatte das oberste Blatt des Zeichenblocks umgeschlagen. Er klappte es wieder zurück, sodass der Frosch zu sehen war. Exakt wiedergegeben, in der richtigen anatomischen Stellung und von einem Kreis umgeben, wie Leonardo da Vincis Proportionsstudie des vitruvischen Menschen. Die Innereien waren schraffiert und schattiert. Dann klappte Professor Bienvie die oberste Seite mit dem Frosch wieder um und betrachtete das Gesicht auf dem Blatt darunter.
»Wer ist es?«
»Das weiß ich nicht, Herr Professor. Nur ein Gesicht, das ich irgendwo gesehen habe.«
Tatsächlich war es das Gesicht von Vladis Grutas, aber Hannibal wusste seinen Namen nicht. Es war ein Gesicht, das er im Mond und an der mitternächtlichen Zimmerdecke gesehen hatte. Ein Jahr grauen Lichts, das durch Klassenzimmerfenster fiel. Wenigstens war das Licht diffus genug, um darin zeichnen zu können, und die Klassenzimmer änderten sich, als die Lehrer Hannibal eine Klasse überspringen ließen, und dann noch eine und noch eine. Lady Murasaki führte ihr Leben mit einer stilvollen Eleganz, die sie mit Geschmack und entsprechendem Fleiß erzielte, und sie bediente sich dabei der Mittel, die ihr noch zur Verfügung standen, nachdem das Chateau verkauft und die Erbschaftssteuer bezahlt war. Sie hätte Hannibal alles gegeben, worum er bat, aber er bat um nichts. Robert Lecter hatte für die geringfügigen Kosten von Hannibals Ausbildung Vorsorge getragen, aber für nichts, was darüber hinausging. Der wichtigste Bestandteil von Hannibals Etat war ein von ihm selbst verfasstes Schreiben. Es war mit Dr. Jamil Jolipoli, Allergologe, unterzeichnet und wies die Schulleitung darauf hin, dass Hannibal auf Kreidestaub extrem allergisch reagierte und deshalb möglichst weit entfernt von der Tafel sitzen sollte. Da er hervorragende Noten hatte, wusste er, dass sich die Lehrer nicht groß darum kümmerten, was er trieb, solange es die anderen Schüler nicht mitbekamen und sich von seinem schlechten Beispiel anstecken ließen. Nachdem es ihm freigestellt war, allein in einer Bank ganz hinten im Klassenzimmer zu sitzen, konnte er Tuschezeichnungen und Aquarelle von Vögeln im Stil Musashi Miyamotos anfertigen, während er mit halbem Ohr dem Unterricht folgte. In Paris war zu dieser Zeit alles Japanische sehr en vogue. Hannibals Zeichnungen waren klein und für die begrenzten Wandflächen der Pariser Wohnungen geeignet. Auch in den Reisekoffern von Touristen fanden sie mühelos Platz. Im Quartier Latin gab es in den kleinen Galerien in der Rue de Saint-Père und in der Rue Jacob einen Markt für diese Zeichnung. Allerdings verlangten einige Galerien, dass er seine Arbeiten erst nach Geschäftsschluss vorbeibrachte, damit die Kunden nicht mitbekamen, dass die Zeichnungen von einem Jungen stammten. Dank ihrer Einladung erhielt Lady Murasaki schon Zutritt zum Museum Jeu de Pomme, bevor die anderen Besucher Einlass fanden. Eine beträchtliche Menschenmenge wartete in den Tuilerien ungeduldig darauf, sich die über 500 gestohlenen Kunstwerke anzusehen, die von der Alliierten Kommission für Baudenkmäler, Kunstwerke und Archive von der zentralen Sammelstelle in München nach Paris gebracht worden waren, damit sie dort an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden konnten. Einige der Ausstellungsstücke hatten schon ihre dritte Reise zwischen Frankreich und Deutschland hinter sich, nachdem sie zuerst von Napoleon in Deutschland gestohlen und nach Frankreich gebracht, dann von den Deutschen gestohlen und wieder nach Hause geschafft und schließlich von den Alliierten erneut nach Frankreich gebracht worden waren. Im Erdgeschoss des Jeu de Pomme fand Lady Murasaki ein erstaunliches Durcheinander westlicher Bilder vor. Einen Teil des großen Saals füllten blutrünstige religiöse Darstellungen, ein Schlachthaus gekreuzigter Christusse. Dahinter befanden sich riesige Leinwände, die der Schule von Rubens zugeschrieben wurden. Auf ihnen waren vorwiegend rosig rundliche Frauen inmitten wohlgenährter Babys mit Flügeln dargestellt. Und genau dort entdeckte Inspektor Popi Lady Murasaki in ihrem nachgemachten Chanel-Kostüm, schlank und elegant, vor Rubens üppigen Nackten stehend. Wenig später sah der Inspektor auch Hannibal, der die Treppe vom unteren Geschoss heraufkam. Popi gab sich ihnen nicht zu erkennen, sondern zog sich noch tiefer in die Nische zurück, in der er stand, um sie unbemerkt zu beobachten. Jetzt erblickten sie sich, die schöne japanische Lady und ihr Schützling. Popi war gespannt, wie sie sich begrüßen würden. Sie blieben etwa einen Meter voneinander entfernt stehen, und wenn sie sich auch nicht voreinander verneigten, nahmen sie die Anwesenheit des anderen doch mit einem Lächeln zur Kenntnis. Dann machten sie den letzten Schritt aufeinander zu und umarmten sich. Lady Murasaki küsste Hannibal auf die Stirn und strich ihm mit der Hand über die Wange. Dann waren sie sofort in eine angeregte Unterhaltung vertieft. Über der herzlichen Begrüßungsszene hing eine hervorragende Kopie von Caravaggios »Judith enthauptet Holofernes«. Vor dem Krieg hätte Inspektor Popi das vielleicht amüsant gefunden, doch jetzt begann es in seinem Nacken zu prickeln. Hannibal blieb vor einer Tapisserie mit dem Titel »Die Opferung Isaaks« stehen und betrachtete sie lange. »In den Fluren im Obergeschoss der Burg hingen mehrere Wandbehänge«, sagte er. »Selbst wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellte, kam ich nur bis an ihren unteren Rand.« Er hob eine Ecke des Wandteppichs hoch und drehte sie um. »Die Rückseite der Behänge fand ich immer viel interessanter, die Schnüre und Fäden, die das Bild entstehen lassen.« »Wie verstrickte Gedanken«, sagte Lady Murasaki. Er ließ die Ecke des Wandteppichs sinken, so dass Abraham, der die Kehle seines Sohnes fest umspannt hielt, erzitterte, während der Engel die Hand nach dem Messer ausstreckte, um es festzuhalten. »Glauben Sie, Gott beabsichtigte tatsächlich, Isaak aufzuessen?«, fragte Hannibal. »Trug er Abraham deshalb auf, ihn zu töten?« »Nein, Hannibal, natürlich nicht. Der Engel schreitet doch rechtzeitig ein.« »Aber nicht immer«, sagte Hannibal. Hannibal wächst und verändert sich. Oder vielleicht kommt auch nur das zum Vorschein, was er immer schon gewesen ist.